Ich finde es einfach wunderschön, seinen eigenen Wein zu machen.
Am Ende des Tages kann man sehen, was man alles zusammen geschaffen hat, was man auch als Team geschafft hat.
Wir geben unsere Philosophie, unser Herzblut, was wir eigentlich über das ganze Jahr mitnehmen, das bringen wir in die Flasche. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man auch eine gewisse Emotion und eine Leidenschaft mitvermittelt. Und das ist was ganz Schönes.
Es ist einfach so ein schönes Ergebnis, was am Ende rauskommt.
Landschaft Bayern. Der Podcast mit Menschen, die Bayern bewegen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Bei dem Beruf, um den es heute hier in unserer Reihe gehen soll, da geht es manchmal ganz steil bergauf und manchmal ganz steil bergab. Aber egal, in welche Richtung es über das ganze Jahr geht, am Ende kommt ein absolutes Genussprodukt dabei heraus. Welches? Das erfahren wir hier gleich in unserer Runde. Ich bin Heike Zeller und begrüße meine beiden heutigen Gäste, mit denen wir auf den Berg und in den Keller gehen werden. Auch schon als ein kleiner Hinweis. Sie haben uns auch zwei Gegenstände mitgebracht aus Ihrem Arbeitsalltag. Wer uns also auch zuschauen will, die Gegenstände in echt auch sehen möchte, kann rüber auf YouTube hüpfen. Wenn ihr eh schon auf YouTube seid, alles richtig gemacht. Könnt aber genauso auch ganz klassisch bei den Podcast-Portalen bleiben, auf denen ihr uns gerade anhört. Nun zu euch. Wer bist du, was machst du und was hast du uns hier mitgebracht?
Ich bin der Sebastian Rudloff, bin Techniker für Weinbau und Önologie, komme aus Nordheim, aus einer schönen Weinregion mit mehr als genug Weinbergen zu Hause, komme aus einem kleinen Familienbetrieb und das ist auch so mein Einstieg gewesen. Ich habe quasi von meinem Vater so die Passion mitbekommen und die Leidenschaft dahinter kennengelernt. Ich habe den Refraktometer mitgebracht. Das ist für uns im Weinbau extrem wichtig für die Weinlese. Damit können wir eben den Zucker in der Beere bestimmen.
Vielleicht beschreiben wir ein bisschen, wie es aussieht. Also vorne ist so ein Teil, das ungefähr handlang ist, Metallteil. Von da kann man was hochklappen. Das ist eben der abgeflachte Teil.
Man hat hier eine Glasfläche, nimmt die Beere, zupft die von meiner Traube ab und quetscht dann etwas Saft auf die Linse und kann dann die Klappe wieder draufdecken und habe dann hier eine Linse, wo ich reinschauen kann und dann habe ich eine Skala, die ich sehe, wo ich dann eben bestimmen kann, wie viel Zucker ich wirklich in meiner Beere habe. Und es gibt mir dann einen gewissen Richtwert, wie weit sind wir mit der Reife.
Und brauchst du so einen Refraktometer oder kannst du das auch schmecken?
Man kann es schmecken, man kann es auch währenddessen üben, also man nimmt dann sich auch immer eine Beere, probiert und dass man nicht nur quasi vom Zucker die Reife hat, sondern auch eine aromatische Reife hat.
Also das Instrument hilft dann dem eigenen Geschmack und noch weiter. Super. Wer bist du? Was machst du und was hast du uns mitgebracht?
Ich bin die Clara Zang. Ich komme aus Eschendorf und ich bin gerade im dritten Jahr meiner Winzerausbildung. Meine Eltern haben ein kleines Familienweingut in Eschendorf und ich habe als Gegenstand die Rebschere mitgebracht, weil grundsätzlich eigentlich im Weinberg hat man die immer dabei.
Kann man beschreiben, sieht relativ ähnlich aus wie eine Gartenschere, aber sie ist irgendwie vorne kürzer, habe ich den Eindruck.
Ja, das liegt daran, weil ich kleine Reifen habe.
Ah, okay. Also,
es gibt verschiedene Größen.
Es muss einem passen, gell?
Ja.
Wenn man auch viel damit zu tun hat. Clara, wie bist du denn zu dem Beruf gekommen? Du hast gesagt, vom Familienweingut kommst du auch. Wolltest du es schon immer machen? Wie war das bei dir?
Also ich wollte es nicht immer machen. Ich habe das erst so entschieden, als ich 15 war, durch verschiedene Praktika. Ich habe in verschiedenen Bereichen Praktikum gemacht und dann halt auch im Weinbau und dann habe ich halt einfach gemerkt, dass der Weinbau mir liegt, dass es mir Spaß macht und auch, ich habe einfach ganz viel Freude dran.
Was macht dir denn da Spaß?
Es ist so vielfältig, abwechslungsreich, es wird nie langweilig, man ist draußen, man ist im Keller, man hat Kontakt zu Kunden, jedes Jahr ist anders, jeder Tag ist anders, alles ist abwechslungsreich, es ist einfach schön.
Sebastian, wie war das bei dir? Wie bist du zum Beruf gekommen?
Bei mir war es so, ich habe mir dann unterschiedliche Berufe auch angeguckt. Habe natürlich von daheim gewusst, was mich erwartet im Bereich Winzer, Weinbau.
War das eher gut oder schlecht?
Ich würde sagen, weder noch. Ich bin doch jetzt sehr dankbar, wie es war, weil es ist schon schön, das auch als Kind mitzunehmen, eine Weinlese draußen mitzumachen. Und die ersten Berührungspunkte waren schon sehr schön. Und wenn man dann richtig mitarbeitet, dann merkt man einfach, es ist schön, immer draußen in der Natur zu sein. Ich glaube, das ist das Schöne, dass wir einfach Abwechslung pur haben.
Und dann kommt ja auch immer ein anderer Wein dabei raus, Clara, oder?
Ja, das kann man eigentlich nicht beeinflussen. Es beginnt ja schon im Weinberg draußen und dann kommt es auch darauf an, was der Winzer im Keller macht.
Also man hat die verschiedenen Stellschrauben, mit denen man dann reagieren kann, aber die Einflüsse sind erstmal, wie sie sind, oder?
Ja, also es gibt nie einen gleichen Wein. Das wird auch nie vorkommen. Auch egal, was der Winzer versucht, jedes Jahr wird unterschiedlich.
Was gibt es denn für Voraussetzungen? Ihr sagt, ihr seid viel draußen, also muss ich irgendwie mit dem Wetter klarkommen, oder? Also wenn ich jetzt sage, ich will nicht nass werden oder ich will nicht kalt oder sowas oder nicht warm, dann ist es schon mal nichts. Was gibt es denn sonst noch für Voraussetzungen, die man so mitbringen sollte?
Das Wetter ist ein Riesenpunkt, weil natürlich im strömenden Regen stehen wir nicht draußen. Dann es gibt immer was außenrum zu machen, ob es da eine Kellerarbeit ist oder ob man dann was vorbereitet, Maschinen wartet oder etc. Da gibt es, ich glaube, mehr als genug Arbeit. Uns wird es nicht langweilig. Wir passen uns da ganz gut an, ehrlich gesagt. Aber gegen Nieselregen oder so sollte man schon resistenter sein.
Was muss man noch mitbringen, wenn man sagt, wenn jemand zu dir sagt, Mensch, ich überlege das zu machen, was würdest du denjenigen fragen, diejenige?
Leidenschaft sollte man mitbringen. Lust, dass man motiviert ist, das zu machen, egal wie es läuft, in schwierigen Situationen, in guten Situationen, dass man da bereit ist dafür.
Was sind schwierige Situationen zum Beispiel?
Das Wetter auf jeden Fall. Durch die heißeren Tage kann es auch sehr anstrengend werden.
Gibt es auch gefährliche Situationen? Also ich weiß nur von früher, wenn dann irgendwie CO2 oder keine Ahnung zu viel wird im Keller, wo man immer die Kerze mitgenommen hat, war das nicht auch bei den Weinkellern?
Das war früher so, ja.
Gibt es nicht mehr? Hat man Belüftung?
Das macht man
oder?
Gott sei Dank nicht mehr. Also muss man nicht mehr machen. Das hat man früher gemacht. Früher war es üblich, dass man Gewölbekeller hatte. Und dann hat man eine Kerze mit runtergenommen. Und wenn dann die Kerze erlischt, sollte man spätestens nach oben. Aber das kann schief gehen. Mittlerweile sind die Keller teilweise ebenerdig oder gut durchlüftet oder beides. Also da ist man schon weiter, Gott sei Dank. Mhm.
Welche verschiedenen Wege gibt es denn zu diesem Beruf? Also du bist jetzt noch in der Ausbildung, du wirst dann demnächst Gesellin sein, heißt es dann ja wahrscheinlich auch, oder?
Winzerin, Gesellin, ja.
Du bist ja schon Meister, wenn ich es richtig im Kopf habe, für Weinbau und Önologie heißt es dann.
Genau, ich bin Techniker für Weinbau und Önologie. Genau.
Noch was anderes, genau.
Ja, sein Meister kann man auch noch machen im Weinbau, aber ich bin Techniker.
Wo liegt da der Unterschied zwischen Meister und Techniker?
Als Meister hat man nochmal ein Meisterprojekt. Man begleitet quasi einen Weinberg, eine Parzelle, eine Rebfläche mit einer Rebsorte, mit einem Projekt. Also das kann ganz verschieden sein. Ich möchte zum Beispiel die Auswirkungen von einem Hagelnetz, unabhängig von Hagel, einfach, was hat das für einen Einfluss auf mein Wachstum, wie ist die Beschattung, und mache das anhand von einem praktischen Beispiel und eben auch an einem theoretischen Beispiel und mache dann dadurch meinen Meister. Und als Techniker habe ich eben 4 Semester, 2 Jahre Schule. Genau.
Und beim Meister, wie lange geht das?
Meister hat mal 1 Jahr Schule, eben auch. Bei uns wird es jetzt so in der Region gemacht, das macht man auch an derselben Schule. Aber oftmals ist es so, dass im Weinbau eher selten nur ein Meister gemacht wird. Es ist dann schon gängig, dass man Meister und Techniker macht oder nur Techniker.
Mhm. Und ich habe ja auch noch gesehen, es gibt halt eben diesen Wirtschafter für Weinbau und Önologie. Ist das nochmal was anderes?
Wirtschafter gibt es auch. Das bekommt man ab dem ersten Jahr quasi. Macht man seinen Wirtschafter und im zweiten schließt man dann ab mit seinem Techniker.
Ah, okay. Das ist praktisch so halbe Strecke Abschluss schon in irgendeiner Form. Und du bist jetzt dann bald Gesellin. Dann hast du wie lange die Ausbildung gemacht?
3 Jahre dauert die Ausbildung. Es beginnt aktuell mit dem Berufsgrundschuljahr. Dann sind das zweite und dritte Lehrjahr betrieblich und einmal in der Woche Schule.
Also ihr habt es nicht en bloc wie bei manchen Ausbildungsberufen, sondern ihr habt jede Woche einmal Schule. Heißt es, gibt es auch mehrere Schulen oder wo geht man da hin in Bayern?
Bei uns ist die Schule in Ochsenfurt. Hier ist die einzige Schule in Franken. Und dann gibt es halt in anderen Weinbaugebieten auch noch.
Welche Weinbaugebiete haben wir denn noch in Bayern?
In Bayern selber sind wir nur bei Franken eigentlich, ja.
Ah, cool. Also ihr seid in der Schule, dann einmal in der Woche. Und was gibt es denn da überhaupt für Inhalt? Also was lerne ich denn als Winzerin, Sebastian?
Ich habe natürlich die Grundlagen über meinen Boden, also Bodenkunde, Pflanzenkunde, habe aber auch Weinbau und Kellerwirtschaft an sich als Unterrichtsfach. Und dann gibt es so Zusatzangebote, die ich noch habe. Ich nehme an einem Kellerwirtschaftskurs teil oder mache einen Schweißkurs, weil das eben auch wichtig ist. Später, wenn ich irgendwo bei meiner Maschine ist was abgebrochen und ich muss das schnell reparieren, dass man sich auch zu helfen weiß. Und zusätzlich gibt es auch noch einen Schlepperkurs in Triesdorf, der angeboten wird, wo man einfach den Schlepper kennenlernt.
Die Maschinen so auch nochmal. Ja. Hast du auch solche Kurse gemacht, klar?
Ja, die sind eigentlich Grundlage für die Ausbildung. Es sind außerhalb der Schule, es sind Fortbildungstage.
Und in der Schule gibt es da auch sowas, dass man zum Beispiel Wein schmecken lernt?
Man probiert öfters mal Weine. Oder wir hatten jetzt auch im Kellerwirtschaftskurs, es gibt in der LWG einen Riesenraum, der kann man beeinflussen, Lichter, Geschmäcker. Und da haben wir verschiedene Sachen probiert, wie zum Beispiel Gummibärchen in einem roten Licht. Und dann konnte man die Farbe nicht mehr erkennen, aber musste den Geschmack. Oder man kriegt schwarze Gläser hingestellt mit Säften drin und man muss riechen, was für ein Geschmack im Glas ist.
Also wie so ein Labor kann ich mir das dann vorstellen,
ja,
oder wie?
Ja, so ungefähr.
Und sag mal, ich habe gehört, du hast einen ganz guten Dozenten gehabt beim Kellerwirtschaftskurs, oder?
Ja, bei der Süßreserve hat mir der Sebastian zur Seite gestanden.
Die Süßreserve, was heißt das?
Süßreservebereitung und Süßreservedosage. Das heißt, wenn ich mein fertiges Produkt habe und ich entscheide mich dafür, dass der Wein noch etwas Süße verträgt, also 1 oder 2 Gramm Restzucker, dann kann ich eben meine Süßreserve zum Dosieren verwenden. Das ist, man kann sagen, Traubensaft.
Ja, okay. Das ist doch mal eine konkrete Ansage aus der Süß. Ich wollte gerade sagen, ist es ein Zusatzstoff? Nein, es ist einfach
ist Traubensaft.
Ja. Also praktisch nur nicht vergorenes.
Ja, das ist eigentlich viel einfacher.
Wein.
Genau.
Ja. Ach cool. Sehr schön. Und gibt es dann auch noch ein Studium?
Es gibt verschiedene Zweige, die man machen kann in seinem Studium. Man kann dann in verschiedene Bereiche eintauchen, ob es jetzt mehr um das Marketing im Weinbereich geht oder ob es dann die Kellerwirtschaft ist oder der Weinbau selber. Das kann man dann in Geisenheim zum Beispiel bei uns machen. Ja.
Und den Winzermeister gibt es noch. Das ist nochmal was anderes. Gell? Das sind irgendwie 2 Fachrichtungen, habe ich jetzt kapiert, oder? Dass es zum einen Weinbau-Önologie gibt und Winzermeister ist was anderes. Kann das sein?
Winzer, das sind quasi die Einblick in den Weinbau selber draußen nehmen, was in der Natur sind und arbeiten, aber auch den Einblick mit in den Keller haben. Dann haben wir Weintechnologen. Das ist quasi dann nochmal eine Extrasparte, aber gehört eigentlich, ist wie die Familie, es gehört zusammen. Das hat man früher Küfer genannt. Das sind quasi die Trauben erhalten und das dann zum fertigen Wein begleiten.
Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt so mir Bilder anschaue aus Weinkellern, dann ist es ja nicht irgendwie ein dunkler Gewölbekeller mit irgendwelchen Holzfässern drinnen, sondern es sind ja meistens auch gekachelte Räume, wo dann auch relativ große, wie sagt man da, Tanks oder wie sagt man dazu, dann auch drinstehen?
Edelstahltanks nennt man die.
Mhm.
Vor 20 Jahren haben die Leute sich entschieden, auf Edelstahl umzustellen. Aktuell kommt es wieder, das Holz.
Und aus welchem Grund kommt es wieder? Ist es dann vom Geschmack anders?
Ja, das hat eher so einen kleinen holzernen Geschmack.
Also das merkst du dann auch richtig.
Ja, das merkt man.
Was ich mich gefragt habe, wie schaut denn so ein typischer Tag aus, falls es überhaupt einen typischen Tag gibt? Clara, fang doch du mal an.
Also es gibt eigentlich gar keinen typischen Tag. Jeder Tag ist sehr unterschiedlich und man könnte es eigentlich in Monaten ändern. So von November bis Ende März macht man Rebschnitt. Also da schneidet man die Rebe und zieht sie nieder auf dem Draht.
Das heißt, ich hole dann mir so einen Ast und mache den dann um den Draht drum.
Sozusagen, ja. Und im Mai fängt man dann auch an auszubrechen. Da entfernt man einfach die überschüssigen Triebe. Im Juni fängt man dann an, sozusagen die Reben, die auf den niedergezogenen Draht hochwachsen, zu stecken. Und im Juli könnte man schon die Blätter entfernen, wenn es notwendig ist. Und im August ist dann mal kurz entspannt. Und dann beginnt es auch schon im September mit der Weinlese. Und dann halt im November wieder derselbe Ablauf wie davor. Aber jedes Jahr ist halt, wie gesagt, schon unterschiedlich. Also kann man es gar nicht so genau sagen.
Und fährst du dann im August in Urlaub?
Nee, also im August sind dann oft auch Lesevorbereitungen, der Aufbau für die Lese. Man kann halt nochmal kurz, bevor der Stress beginnt, nochmal kurz runterkommen. Und dann im September geht es dann los.
Mhm. Sebastian, wie schaut es denn bei dir aus? Ist es bei dir ähnlich?
Ähnlich könnte man sagen, ja. Das ist quasi so, dass es je nach Jahr, je nachdem wie warm es ist, kann der Austrieb früher passieren und dann verschieben sich quasi diese ganzen Zeitfenster auch gern mal nach vorne. dann passiert so wie 2018, dass man schon Ende August die Weinlese beginnt und dafür aber auch früher mit der Weinlese endet. Parallel laufen aber natürlich auch noch die Kellerarbeiten, das darf man nicht vergessen.
Also drinnen arbeiten sozusagen. Ja. Und was macht man da so?
Die Zeit im Frühjahr, würde ich sagen, steht bei den meisten Weingütern oder bei den meisten Winzern die Filtration oder die Vorbereitung für die Füllung an und dann auch die Füllung. Und das kann je nachdem, was für einen Wein man auch produziert, auch zu einem anderen Zeitpunkt passieren.
Dann der Wein vom Vorjahr quasi, oder? Der dann im Frühjahr reif ist zum Abfüllen, oder?
Genau, oder einen Teil davon abfüllen.
Und die anderen reifen noch weiter?
Genau, man hat dann bestimmte Partien, die man auch vielleicht in Holzfässern ausbaut, dem man ein gewisses Lagerpotenzial mitgeben will, eine gewisse Reife, die man dann vielleicht Ende des Jahres oder vielleicht sogar noch später abfüllt.
Mhm. Spannend. Wie entscheidet man das denn, was man jetzt mit welchem Wein macht? Probiert und sagt, Mensch, der kann noch ein bisschen und den füllen wir jetzt schon ab? Oder wie läuft sowas, Clara?
Ja, eigentlich könnte man das schon so sagen. Also der Winzer kann selbst entscheiden, was er mit dem Wein macht. Er ist nicht abhängig von etwas. Er kann selbst entscheiden, ob er jetzt nochmal ein Jahr länger im Holzfass zum Beispiel liegen bleibt oder ob er jetzt im März gefüllt werden soll oder so.
Also man kann dann auch nochmal nachsteuern, was man dann am Wein vor sich hat, oder?
Ja.
Gibt es denn so einen Moment am Tag, wo dir so richtig das Herz aufgeht?
Wenn man am Ende des Tages sieht, was man alles geschafft hat, was man auch als Team geschafft hat, man hat viel Kontakt zu seinen Mitarbeitern, es entwickeln sich Freundschaften. Es ist einfach wunderschön. Man unterhält sich sehr viel auch im Weinberg und am Ende des Tages kann man sehen, was man alles zusammen geschaffen hat.
Es ist wie eine große Familie, muss man sagen.
Im Positiven, aber Familie kann ja auch mal. Kann ja auch mal.
Wie eine schöne Familie.
Wie eine zweite Familie.
Ja.
Mhm. Schön. Sebastian, wie geht's da dir?
Ich finde einfach auch die Motivation dahinter, zu sehen, was man schafft und für was man das auch macht, dass man sich selber verwirklichen kann und dass man dann auch nach außen bringen kann, finde ich. Ich erzeuge mein Produkt und drücke das im besten Fall einem Kunden in der Hand, der damit noch mehr Spaß hat als vielleicht ich.
Und dann hast du quasi von der kleinen Beere bis zur Flasche, die du jemandem überreichst, alles mitgekriegt.
Ich begleite quasi meinen Rebstock bis hin zur fertigen Traube und dann die Traube bis hin zum fertigen Wein.
Weiß man ja vorher auch nicht, wenn jedes Jahr anders ist. Da muss man ja immer gucken. Ich habe ein Entweder-Oder-Spiel für euch vorbereitet. Ich fange mal an mit dir, Clara. Prädikatswein oder Naturwein?
Ich würde auf Naturwein gehen.
Mhm.
Es ist viel vielfältiger. Es ist anders. Es sind zwei verschiedene Weinarten, könnte man so sagen. Ja, es ist viel natürlicher auch in der Natur. Es ist halt auch spontan vergoren. Es ist nichts dazugesetzt. Die Hefen machen, was sie wollen. Also sagt man wilde Hefen dazu.
Sehr gut. Sebastian, Weinverkostung oder Weinfest?
Dann würde ich fürs Weinfest gehen.
Gut, alles klar. Clara, Weinberg oder Keller oder Büro?
Oh, also ich bin aktuell ein sehr großer Weinbergsmensch. Aber die Arbeit im Keller macht mir auch sehr viel Spaß. Aber im Büro, zu lang sitzen, das kann ich nicht. Ich bin eher aktiv.
Mhm. Sebastian, lieber früh am Morgen oder später am Abend?
Früh am Morgen.
Clara, lieber Reben pflegen oder Trauben ernten?
Trauben ernten.
Mhm.
Es sieht so ein schönes Ergebnis, was am Ende rauskommt.
Für das ganze Jahr dann eigentlich, gell?
Ja.
Mhm. Sebastian, Orange Wine, Rotling oder Rosé?
Rosé.
Kannst du ein bisschen erklären, was der Unterschied ist?
Orange Wine ist, da gehen wir wieder in die Richtung von Naturwein. Und bei Rotling werden eben weiße und rote Trauben zusammengepresst. Und beim Rosé sprechen wir von ausschließlich roten Trauben, die hell gekeltert, hell gepresst werden.
Was heißt hell gepresst werden und gekeltert?
Das heißt, man geht da mit weniger Druck hin und presst die Beeren aus. Und dadurch tritt der Saft eben aus der Beere raus und eben nicht aus der Beerenschale die Farbstoffe.
Ich frage mich immer bei den Berufen, die hier bei uns im Podcast sitzen und die sich die Leute da draußen auch anhören, was die auch für einen Sinn vermitteln können. Weil viele Leute überlegen heutzutage, ich möchte einen Beruf mit Sinn machen, der auch zukunftsfähig ist, vielleicht auch Richtung Nachhaltigkeit auch geht. Was könnt ihr da von eurem Beruf aus sagen? Wo würdet ihr sagen, seht ihr euren Sinn darin, Clara?
Naja, einerseits produzieren wir ein Genussmittel für die Menschen.
Wir verbreiten quasi Emotionen, finde ich auch immer. Wir geben unsere Philosophie, unseren unser Herzblut, was wir eigentlich über das ganze Jahr mitnehmen, das bringen wir in die Flasche und vermitteln das dem Kunden. Und der Kunde selber kann dann quasi seinen Wein zum Essen genießen oder auch so am Abend. Und ich glaube, das ist was ganz wichtig ist, dass man auch eine gewisse Emotion und eine Leidenschaft mitvermittelt und das ist was ganz Schönes.
Vorher hast du gesagt, ja, 2018 war so ein Jahr, wo wir früher zu lesen angefangen haben. Es war ein heißes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, 2018. Wie ist es denn, spürt ihr den Klimawandel, also an solchen Beispielen dann sehr stark und wie geht ihr damit um?
Bewässerung ist ein Thema, einfach um trockene Jahre, Hitzeperioden, Anpassung mit Rebsorten gibt es auch. Ist halt schwierig, wenn man gewisse Reben gepflanzt hat, möchte man alte Reben eben bewahren und halten. Und da probiert man dann halt einfach anders auch im Weinberg zu wirtschaften, dass man zum Beispiel bei der Entblätterung dezenter hingeht. Das Blatt ist wie ein Schirm, der die Traube vor Verbrennungen schützt. Und dann gibt es mit jeder feinen Einstellung verzögere ich quasi damit die Gefahr, dass ich Probleme mit meinem heißen Wetter bekomme.
Und Hagelnetze zum Beispiel werden auch ein bisschen Beschattung dann?
Das ist die Frage. Mhm. Es kann wahrscheinlich zu einem gewissen Prozentteil dazu beitragen, dass es Beschattung wirft, aber wahrscheinlich nicht ausschlaggebend. Das sind Blätter deutlich, deutlich effektiver.
Mhm. Wenn dich jemand fragt, Clara, was das für ein Zukunftsberuf ist, der Winzerberuf, was würdest du da antworten?
Der Beruf hat Zukunft. Also wir sorgen dafür, dass keine Verwucherungen entstehen, dass nicht nur Wald wächst durch unsere Weinberge. Wir können den Klimawandel nicht beeinflussen, wir müssen uns nur anpassen.
Und durch solche Maßnahmen, wie Sebastian auch gesagt hat, ja. Oder? Wenn du jetzt sagst, auch eine alte Rebsorte, wie lange sind denn solche einzelnen Weinstöcke in einem Weinberg, Clara? Also wie alt werden die? Wie lange hat man die? Oder tut man die auch mal umpfropfen, dass dann das unten vielleicht bleibt und oben was anderes drauf, wenn wir uns anpassen müssen? Oder wie geht das?
Ja, man kann das nicht genau sagen. Man sagt so circa 40 Jahre. Aber man kann auch früher oder später den roten, also rausreißen. Und es gibt ja verschiedene Arten zum Draufpfropfen. Eine neue Rebsorte entsteht eigentlich innerhalb von 2 Jahren. Ja. Kann man auch schon Ertrag da ernten.
Da kann man dann schon schneller reagieren auf Sachen dann.
Ja.
Ah ja, spannend. Wie ist denn das auch mit Absolventenzahlen? Seid ihr jetzt viele in der Klasse gewesen? Geht es eher rauf, geht es eher runter? Wie ist das denn bei euch im Beruf?
Leider eher sinken, muss man sagen. Also man merkt schon den Unterschied zwischen uns, glaube ich, von der Klassengröße her. Ich war in der Ausbildung mit knapp 20 in der Klasse. Und bei euch waren es wie viel?
Sind es aktuell 15. Mhm.
Aber das heißt dann auch, wenn man den Beruf lernt, hat man ziemlich sicher einen Job.
Ja, also Winzer wird eigentlich immer gesucht.
Und wenn ich jetzt Winzerin bin, wo kann ich denn da überall arbeiten? Was gibt es denn da für Möglichkeiten, Clara?
Ein Weingehören auf jeden Fall. Dann gibt es halt auch noch Winzergenossenschaften oder halt auch, es gibt auch viel Vermarktung in der Branche. Wein muss vermarktet werden an die Kunden, sehr wichtig.
Da sind die Winzer ja auch top, finde ich. Also machen das immer super, haben auch super Designs und kümmern sich und finde ich echt immer gut.
Ich glaube, das Schöne daran ist einfach, dass man, wir jetzt als Winzer, in jedem Bereich mit Einblick bekommen. Also wir sind im Weinberg mit draußen, wir schauen mit in den Keller und wir sind aber auch eben bei der Vermarktung dabei. Und je nachdem, welche Stärken man hat, je nachdem, wie groß das Weingut ist, kann man sich natürlich auf etwas spezialisieren.
Mhm. Wenn du sagst, auch gerade mit der Größe von Weingütern, ich hatte im Netz auch so Videos gefunden, wo eben nicht mit der Zwickschere durchgegangen wird, sondern die hatten richtig so Aufsätze für so kleine Traktoren vorne, die dann so links und rechts die Reben so automatisch so abrasiert haben, sage ich jetzt mal. Das fand ich auch abgefahren. Wird ja am Weinberg schon mal gar nicht so wirklich funktionieren oder wenn das sowas Steiles ist, da muss man es ja eigentlich von Hand machen oder wie ist das?
Es gibt schon mittlerweile viele Mechanisierungssysteme, die es auch ermöglichen, in sehr steilen Lagen maschinell zu unterstützen. Also nicht jede Arbeit muss per Hand erledigt werden. Sowas wie die Triebe einkürzen, wenn die über den Draht hinauswachsen, würden die dann irgendwann vom Gewicht her in die Zeile ragen und dann schneidet man die ab. Das wird Gott sei Dank mittlerweile mit der Maschine gemacht.
Cool. Gibt es denn auch Sachen, die euch an eurem Beruf stören, Clara?
Stören tut mich nicht wirklich was. Wenn es halt regnet und man plant, was zu tun und dann wird man aber vom Wetter aufgehalten oder wenn im Keller halt das nicht so läuft, wie man möchte. Das sind halt so Aspekte.
Was stört dich an deinem Beruf?
Ich habe gerade überlegt, mir ist nichts eingefallen. Ich finde, alles hat seine Vor- und Nachteile und auch wenn es regnet und es manchmal einen Strich durch die Rechnung macht, Arbeit gibt es genug und man findet auch immer wieder eine andere schöne Arbeit.
Also du findest nichts. Mhm. Ich habe noch ein Spiel mitgebracht, kleines Sätze-vervollständigen-Spiel. Clara, ich beginne mit dir, mit mein lustigstes Erlebnis in der Ausbildung war.
Ja, man vergisst halt als Azubi mal einen Hahn aufzumachen, eine Pumpe in die falsche Richtung. Das sind halt so Kleinigkeiten, die aber auch schnell behoben werden können.
Ich glaube, das Klassische, wenn man im Keller ist, das ist bestimmt jedem Azubi schon mal passiert. Beim Rührgerät, wenn man das quasi an den Tank befestigt, muss man quasi die Schraube, die fürs Durchmischen zuständig ist, in den Tank drücken. Und das kann mal passieren, wenn man die vergisst rauszuziehen, dass man dann eine große Sauerei veranstaltet. Aber das passiert jedem mal. Ich glaube, das ist 90% bestimmt schon mal passiert.
Am besten an einem Rotwein, wo es dann besonders schöne Sauerei
genau,
gibt.
Wo man dann schön gebadet ist.
Ja. War das dann auch dein peinlichstes Erlebnis in der Ausbildung, würdest du sagen? Oder hast du noch einen zu bieten?
Es ist sehr unangenehm in dem Moment, aber wie gesagt, das ist jedem passiert. Jeder kennt die Situation und deswegen, ich würde es fast eher als lustig beschreiben.
Mhm. Clara, Weinbau ist für Quereinsteiger.
Ja, jeder kann herkommen, Weinbau lernen, Winzer lernen, Winzerin. Ist für jeden offen. Man findet überall eine Ausbildungsstelle.
Mhm. Sebastian, Weinbau eignet sich für alle, die
Spaß haben, in der Natur zu arbeiten und was Eigenes zu kreieren, sich selber zu verwirklichen.
Wo kann man sich da so richtig verwirklichen?
Ich finde es einfach wunderschön, seinen eigenen Wein zu machen. Das zu machen, auf das man Lust hat und am Ende dazustehen und stolz drauf zu sein, so zu sagen, hey, das habe ich gemacht.
Überlegt man dann, boah, dieses Jahr versuche ich mal so und so einen Wein zu machen? Überlegt man sich sowas?
Immer. Ich glaube, auch als Winzer läuft man immer offen durch die Welt und hört sich verschiedene Meinungen an. Und ich glaube, von jedem nimmt man dann auch was mit. Und es ist nicht nur draußen im Weinberg so, sondern auch im Keller. Und dann probiert man auch verschiedene Sachen aus.
Schön, lebenslanges Lernen als Winzer. Clara, an dich noch die Frage oder der Satz zum Vervollständigen. Der Grund für eine Ausbildung zur Winzerin oder zum Winzer ist?
Es macht sehr viel Spaß. Es macht Freude, abwechslungsreich, vielfältig.
Passt für dich einfach gut.
Ja.
Wo kann ich mich denn informieren, wenn ich Winzerin werden möchte?
Es gibt einen Fachberater an der LWG, also Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Pfalz-Zürchheim. Andererseits kann man auch zu jedem möglichen Weingut gehen. Die wissen eigentlich meistens Bescheid und helfen einem weiter.
Super, also dann gehe ich gleich vor Ort, wo es mir gefällt und wo es vielleicht auch schmeckt. Und dann könnt ihr mir hoffentlich weiterhelfen.
Bleiben.
Und ich bleibe dann gleich da, ja. Vielen Dank, dass ihr den weiten Weg zu uns hier nach München genommen habt. Es ist ja eben die Weinbaugegend nicht gerade Oberbayern, sondern seid ihr dann eben auch aus Franken angereist. Vielen Dank dafür und dass ihr uns diesen Einblick gegeben habt in eurem Beruf und auch dafür steht. Wenn ihr Zuhörer und Zuschauer jetzt auch Lust bekommen habt, so den Geschmack von dem ganzen Sommer, von dem ganzen Weinberg in den Keller zu bringen, dort zu veredeln und dann am Ende in ein Glas zu bringen von jemandem, der vielleicht eben ganz emotional, wie wir es auch schon gehabt haben, vielleicht damit was feiert. Ja, dann überlegt doch, ob vielleicht Winzerin oder Winzer was für euch wäre. Die Informationsquellen haben wir euch schon genannt. Ihr könnt auch auf der Homepage vom Ministerium schauen, in unseren Shownotes hier auch bei den Podcast-Kanälen oder auch bei YouTube. Also ihr findet überall die Infos. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und wir verabschieden uns aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.
Landschaft Bayern, der Podcast. Eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Mhm.